Das Jahr 2025, so viel ist schon sicher, wird eine neue Regierung in Deutschland bringen. Außerdem erwartet uns eine partielle Sonnenfinsternis und die Frauenfußball-EM wird in der Schweiz ausgetragen. Alles keine Themen für unseren Podcast natürlich, aber auch in der Arzneimittelforschung stehen in diesem Jahr einige wichtige Dinge an. Wir werden einen Blick heute in die Zukunft werfen. Welche Medikamente könnten 2025 in Deutschland auf den Markt kommen? Zum Beispiel gegen weit verbreitete Krankheiten wie Lungenkrebs oder Alzheimer.
Es ist eindeutig ein Durchbruch in dem Sinne, dass man erstmals diese Krankheit wirklich ein Stück verlangsamen kann. Dass man in diesen Degenerationsprozess eingreifen kann, dass man ihn bremsen kann zu einem gewissen Grade, das können erst diese Medikamente, die man jetzt im Zulassungsverfahren hat.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Microscope. Ich bin Franziska Walser und mein Co-Host ist auch in diesem Jahr wieder Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo, frohes neues Jahr.
Ja, das kann ich nur erwidern.
Bevor wir jetzt in die einzelnen Bereiche einsteigen, mal eine kurze Einschätzung von Ihnen. Wird es ein guter Jahrgang?
Ja, ich glaube, dass es ein guter Jahrgang wird für ganz bestimmte Bereiche der Medizin, wo wirklich sehr viel kommen wird, auch einiges, was es so in dieser Art überhaupt noch nie gab.
Wir wollen ja in die Glaskugel blicken heute auf die Medikamentenzulassungen 2025. Wie klar kann denn so ein Blick in so eine Kugel sein? Also kann man genau sagen, dieses Medikament kommt im März und dieses kommt im Oktober? Jetzt schon, im Januar?
Nein, das kann man nicht. Denn die Medikamente, die in diesem Jahr rauskommen können, darunter sind natürlich so und so viele, die jetzt gerade noch im Zulassungsverfahren sind. Und man kann erwarten, dass dieses Zulassungsverfahren mit einer Zulassung abschließt. Aber man weiß nicht genau, wie lange wird das dauern, bis man da ist. Und auch dann ist es ja so, dass Medikamente nicht zwei Tage nach der Zulassung schon in den Apotheken sind. Normalerweise hat es auch schon gegeben, aber normalerweise dauert es dann doch noch etwas länger. Und auch da weiß man das von vornherein natürlich nicht genau. Und es besteht immer auch die Möglichkeit natürlich, dass ein Zulassungsverfahren endet mit keine Empfehlung zur Zulassung.
Schon Ende 2024 ging es viel auch in den Medien um neue Medikamente gegen Alzheimer. Das ist ja eine Krankheit, die führt zu Vergesslichkeit, kann aber am Ende dann auch wirklich tödlich enden. Und es gab richtig euphorische Schlagzeilen, also Durchbruch wurde oft geschrieben in dem Zusammenhang. Ist das gerechtfertigt?
Also es gibt Medikamente von Anfang der 2000er Jahre, die sorgen dafür, dass in einem immer kaputter werdenden Gehirn doch überhaupt noch was funktioniert, sage ich mal. Aber wirklich, dass man in diesen Degenerationsprozess eingreifen kann, dass man ihn bremsen kann zu einem gewissen Grade, das können erst diese Medikamente, die man jetzt im Zulassungsverfahren hat. Das schafft nochmal eine neue Perspektive.
Wir sind ja jetzt, kommen noch zu ganz vielen anderen Medikamenten, aber können wir einmal kurz erklären, wie es funktioniert? Also Antikörper spielen eine Rolle dabei.
Antikörper spielen eine Rolle. Alzheimer ist eine Krankheit, die man in vielen Teilen immer noch nicht verstanden hat. Aber man kennt bestimmte Dinge, die ganz offensichtlich im Gehirn geschehen. Und eines dieser Geschehen ist, dass es sich Ablagerungen bilden zwischen den Nervenzellen, Amyloid genannt, und die sind offensichtlich Teil dieses Degenerationsgeschehens. Diese Medikamente enthalten Antikörper, die sich an das Amyloid binden, entweder noch während sozusagen es sich aus Amyloid-Bausteinen bildet oder auch wenn es schon weitergehend gebildet ist und die dafür sorgen eben, dass dieses Amyloid dann da abgeräumt wird zu einem gewissen Grade und damit eben dieser Teil des Degenerationsvorgangs nicht mehr so ungebremst ablaufen kann. Es ist nicht der ganze Vorgang. Mhm. Da geschehen noch andere Dinge und da hoffen wir, dass auch in ein paar Jahren Medikamente da sind, die noch an diesen anderen Stellen angreifen können.
Und für wen wäre das geeignet? Also jetzt ist ja Alzheimer nur eine Form von Demenz. Also wer könnte davon profitieren?
Also wichtig ist, es kann überhaupt nur wirken, wenn jemand wirklich Alzheimer hat. Mhm. So Demenzen, das kann auch sein, Durchblutungsstörungen des Gehirns, das kann sogar sein, zu wenig getrunken, das bringt Leute auch in den Delir und wenn sie dann wieder genug getrunken haben, ist alles wieder gut. So, also die Leute müssen Alzheimer haben. Das muss man also diagnostizieren. Das ist im Moment noch sehr aufwendig. Man muss also entweder Gehirnwasser, dieses Liquor, ein bisschen abzapfen hinten am Rückenmark und untersuchen oder Kernspintomographen einsetzen, sehr aufwendig. Hoffentlich gibt's demnächst einen Bluttest, der ist in Entwicklung, dann wäre das ein Stück einfacher. Und man weiß auch, es wirkt nur, wenn es sehr frühzeitig eingesetzt wird. Das heißt, Menschen, die jetzt schon in einem sehr ausgeprägten Alzheimer sind, für die können diese Medikamente leider nichts mehr tun. Aber wenn es eben in einem sehr frühen Stadium der Erkrankung eingesetzt wird, dann kann es eben tatsächlich diesen Degenerationsprozess ein ganzes Stück verlangsamen. Also man weiß, mindestens ein halbes Jahr oder so hat man da gefunden, aber vielleicht ist da auch noch mehr drin. Und wichtig ist auch, man hat gesehen, zumindest bei dem einen Medikament, schwerere Nebenwirkungen treten vor allen Dingen auf bei Menschen, die hinsichtlich eines bestimmten Gens eine bestimmte Variante haben. Man wird das Medikament voraussichtlich nicht für diese Leute zulassen, sondern nur für Menschen, die eben in der Hinsicht ein anderes genetisches Make-up haben und von daher nicht das Risiko, genau diese starken Nebenwirkungen zu haben.
Das heißt, da müsste sich dann mit diesen beiden Medikamenten, die jetzt vielleicht kommen, 2025, auch so ein bisschen die ganze Behandlung drumherum und die Diagnostik anpassen.
Ganz genau.
Ne? Also wenn jemand ein bisschen tüdelig ist und zum Arzt geht, müsste man da früher drauf gucken.
Ja, genau.
Kommen wir zu einem anderen Bereich und zwar Krebserkrankungen. Krebs ist ja die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Deswegen überrascht es nicht, dass natürlich von den Medikamenten, die entwickelt werden, auch ein großer Teil der erwarteten Neuzulassungen in diesem Bereich ist. Ungefähr wie hoch ist der Anteil so über die Jahre von Krebsmedikamenten?
Also es ist über die letzten Jahre immer sowas wie ein Drittel oder manchmal ein Viertel von allen Medikamenten gewesen. Aber immer war es eigentlich sozusagen die stärkste Fraktion von den Krankheitsgebieten her. Die Dringlichkeit ist ja ganz offensichtlich weiterhin da wirksame Medikamente zu haben. Man muss aber auch sagen, Krebs ist ja nicht gleich Krebs. Mhm. Selbst nach konservativer Zählung muss man mindestens 200 verschiedene Krebsarten unterscheiden. Und ein Medikament, das bei der einen Krebsart wirkt, ist bei der anderen vielleicht völlig unwirksam. Wir haben Medikamente, die immerhin schon bei einer zweistelligen Zahl von Krebsarten eingesetzt werden können. Trotzdem gibt es dann immer wieder andere, bei denen die halt aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht greifen. So, und deswegen muss man eben sehr viele Medikamente entwickeln, auch für verschiedene Stadien. Außerdem, Krebs, wissen wir alle, kann ja resistent werden gegen eine bestimmte Behandlung. Die hat also meinetwegen 9 Monate lang den Krebs gut in Schach gehalten. Die Krebszellen konnten sich kaum vermehren. Aber irgendwo eine kleine Population von Krebszellen hat sich dann unempfindlich dagegen gemacht und fängt wieder an, sich stark zu vermehren. Dann brauchen sie ja ein Medikament, was sie dann nachlegen können.
Es wird ja auch viel spekuliert über therapeutische Impfstoffe gegen Krebserkrankungen, dass das mal kommen könnte. Ist es da 2025 schon soweit?
Also das wird mittlerweile sehr umfassend erprobt. Auch da ist es wieder für jede Krebsart ein ganzes Stück anders, wie so ein Impfstoff aussehen könnte. Es laufen Studien, aber bis jetzt ist noch keins dieser Studienprogramme zum Abschluss gekommen. Es gibt also noch keine Zulassungseinreichung für so einen therapeutischen Krebsimpfstoff. Das läuft alles noch. Und ich sag mal so, auch wenn jetzt im Januar noch ein Antrag gestellt würde, ist es nicht unmöglich, aber doch wäre sehr ungewöhnlich, wenn der schon bis Dezember fertig abschließend bearbeitet worden wäre.
Weil die eben noch in diesen Studienphasen sind und da kann man ziemlich sicher
und,
sagen.
Und weil es eben auch was ist, was sich die Zulassungsbehörden sicherlich besonders ausführlich genau angucken müssen, weil es ja überhaupt noch nie
so komplett neuartig
einen
ist.
Krebsimpfstoff dieser Art gegeben hat. Ja.
Jetzt sind wir schon bei den Impfstoffen, therapeutische Impfstoffe gegen Krebs dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht, aber es gibt Neueinführungen, zum Beispiel gegen Chikungunya, habe ich gelernt.
Ja, genau. Chikungunya ist eine Krankheit, die zum Glück in Deutschland nicht vorkommt, aber in Afrika, Südamerika und so ist die verbreitet und immerhin hat es diese Krankheit schon geschafft, dann und wann doch in der EU aufzuschlagen, weil vielleicht Reisende sie mitgebracht haben oder so. Und es steht zu fürchten, dass im Zuge des Klimawandels diese Krankheit vielleicht wirklich in die EU auch noch einwandert. Chikungunya heißt gekrümmter Mann und das ist eigentlich eine Formulierung, die sagen soll, der ist vor Schmerz gekrümmt. Denn für viele Leute ist diese Infektion mit starken Schmerzen verbunden, also echt was Scheußliches. Es gab aber bislang überhaupt keine Prävention dagegen. Und jetzt könnte also tatsächlich in diesem Jahr noch ein, vielleicht sogar auch zwei Impfstoffe kommen, mit denen man sich vor dieser Krankheit schützen kann.
Und das wäre natürlich für die betroffenen Länder eine große Erleichterung. Also ich habe im Kongo gibt es große Ausbrüche auf den Seychellen in Venezuela. Also die würden dann direkt jetzt schon davon profitieren.
Also auch in diesen Ländern gibt es natürlich eigene Zulassungsverfahren. Mhm. Davon, dass so ein Impfstoff in der EU zugelassen ist, ist er nicht automatisch auch in Afrika meinetwegen oder in afrikanischen Ländern zugelassen. Aber natürlich werden die Firmen, die auch für andere Teile der Welt natürlich in die Zulassungsverfahren bringen.
Wir haben ja begonnen jetzt bei unserer Vorschau auf 2025 mit den weit verbreiteten Krankheiten, also Alzheimer, Krebs. Wie ist es denn bei den seltenen Krankheiten? Kommen da auch für die Betroffenen neue Wirkstoffe auf den Markt?
Ja, also da wird auch wieder eine ganze Reihe von Medikamenten kommen, wie auch 2024 ein Jahr war mit sehr viel Anteil an Medikamenten gegen die unterschiedlichsten seltenen Krankheiten. Bemerkenswert an dem, was dieses Jahr kommen könnte, ist, dass es mehrere Gentherapien sind. Gentherapien, das bedeutet ja, dass man nicht wie sonst vielfach, wenn Gendefekte die Ursache sind, dass man wieder und wieder irgendwas zur Korrektur dieses Defekts eben einnimmt oder gespritzt bekommt, infundiert bekommt oder so, sondern dass man einmal eine Therapie macht, sehr aufwendig. Zellen werden meinetwegen entnommen, werden im Labor gentechnisch bearbeitet und dann wieder zurückgeführt und so weiter. Aber wenn die gelungen ist, dann hat man eine lang anhaltende Wirkung, ohne ständig eben wieder was nachspritzen oder nacheinnehmen zu müssen. So.
Da haben wir auch eine eigene Folge dazu gemacht, da wir beide schon zusammen. Also wenn man das nochmal ein bisschen genauer verstehen möchte. Ja, genau. Mhm. Und da kommen welche davon.
So, und da kommen welche. Zum Beispiel Hämophilie B. Das ist eine Gerinnungsstörung, die eben dazu führt, dass Menschen schon an leichten Verletzungen verbluten können oder auch, dass innere Blutungen auftreten. Und das ist unter den ohnehin schon seltenen Hämophilien eine besonders seltene. So. Und für die wird es wahrscheinlich dieses Jahr auch eine Gentherapie geben. So, dann gibt's die Duchenne-Muskeldystrophie. Das ist eine Krankheit, bei der Kinder auf die Welt kommen und am Anfang scheint noch alles normal zu sein, aber je weiter die eben sich entwickeln, desto mehr stellt man fest, dass die Muskeln erlahmen oder gelähmt sind regelrecht. Und da haben eine ganze Reihe von Firmen an Gentherapien gearbeitet und die erste von diesen könnte jetzt tatsächlich dieses Jahr noch in die Versorgung kommen. Mhm. Weitere sind unterwegs, wie gesagt, aber die erste könnte dann kommen.
Ja.
Und dann gibt's eine Sache, da hätten wir eigentlich gedacht, sie kommt schon 2024, aber jetzt kommt sie eben vielleicht jetzt dieses Jahr. Und das ist eine Gentherapie, mit der man bemerkenswerterweise sogar Leuten helfen kann mit zwei verschiedenen Krankheiten. Die eine Krankheit heißt Sichelzellkrankheit und die andere heißt Beta-Thalassämie. Und in beiden Fällen sind das Krankheiten, die davon ausgehen, dass im Hämoglobin, also dem Molekül, das den Sauerstofftransport macht in den roten Blutkörperchen, dass da was nicht stimmt. Und das führt bei der Beta-Thalassämie dazu, dass die Leute eben Blutarmut leiden vor allen Dingen. Bei der Sichelzellerkrankung führt es dazu, dass sich die roten Blutkörperchen verformen können und dann verklumpen. Also die sehen dann erstmal so sichelförmig aus, dann verklumpen sie, dann stecken sie irgendwo in Adern fest. Die Leute haben schreckliche Schmerzen, anfallsartig. Das ist also schrecklich. In beiden Fällen könnte man aber mit dieser neuen Gentherapie eben dafür sorgen, dass sie ein nahezu normales Hämoglobin haben. Und da, und das ist auch da das Besondere, kommt erstmals in einer Therapie die Genschere zum Einsatz. Mhm. CRISPR-Cas kennt man ja so als Begriff, gab es auch einen Nobelpreis für, war anfangs einfach eine Labortechnik, sage ich mal, die man sehr gut einsetzen konnte, um bestimmte Eingriffe ins Erbgut vorzunehmen. Und hier wäre es dann das erste Mal wirklich therapeutisch im Einsatz bei Menschen.
Jetzt verstehe ich langsam das mit dem guten Jahrgang, weil das sind natürlich wirklich Dinge, die wegweisend sind auf eine Art. Ne?
Das ist in der Tat so. Und Gentherapien gibt es ja nun seit einigen Jahren, aber die herkömmlichen Gentherapien haben das Problem, man kann etwas einsetzen, man weiß aber nie genau, an welcher Stelle welchen Chromosoms es denn eigentlich dann eingefügt wird. Das passiert mehr oder weniger zufällig. Und CRISPR-Cas, diese Genschere, bedeutet, dass man sich von vornherein überlegen kann, an welcher Stelle soll denn eigentlich was geschehen im Genom? Und das ist viel genauer.
Ja, okay. Jetzt hat das Jahr ja noch volle 12 Monate. Ist es denn denkbar, dass jetzt noch ein Wirkstoff oder eine Therapie auftaucht, von dem wir denken, also den wir jetzt noch gar nicht ahnen?
Also mich überrascht ständig was, und man muss auch sagen, es gibt so viele verschiedene Krankheiten und es gibt so und so viele, es gibt ja eben sehr viele Medikamente, die allein in diesem Jahr kommen können, und nicht allen Medikamenten sieht man von vornherein beim Literaturstudium schon an, was für ein Potenzial in ihnen steckt, und immer mal wieder hat man auch positive Verblüffungen, dass ein Medikament für einen bestimmten Zweck entwickelt wurde und man aber merkt, dass es also auch positive Nebenwirkungen noch hat, die das Medikament dann natürlich noch wertvoller machen.
Dass man so ein Off-Label-Ding machen kann, das stimmt. Das ist natürlich auch, das ist nicht so die Frage, was kommt, sondern auch, was stellt sich dann raus, wenn es wirklich an den Leuten ist.
Richtig so. Und meistens ist das dann, also sozusagen vom Off-Label geht es dann auch zu einer Zulassungserweiterung. Mhm. Also wir haben das gesehen bei Medikamenten, die wurden ursprünglich einfach entwickelt für Menschen mit Diabetes Typ 2. Und dann stellte sich raus, dass diese Medikamente auch eine positive Wirkung aufs Herz haben. Mittlerweile werden diese Medikamente auch für Herzpatienten verordnet, die gar kein Diabetes haben. Mhm. So, weil es eben auch denen gut tut.
Ja, okay. Auch sowas könnte unter den vielen Medikamenten sein, die 2025 zugelassen werden. Vielen Dank für die Vorschau hier schon mal.
Tja, sehr gern.
Das war unsere Januar-Ausgabe von Microscope, diesmal mit einer Vorschau auf anstehende Medikamentenzulassungen im Jahr 2025. Von und mit VfA-Forschungssprecher Dr. Rolf Hömke. Ob es wirklich so kommt und welche Forschungstrends es darüber hinaus gibt, das erfahren Sie bei uns. Sie können Microscope abonnieren, kostenlos auf allen gängigen Podcast-Plattformen, und wir freuen uns auch über Bewertungen. Mein Name ist Franziska Walser, schön, dass Sie zugehört haben, und bis zum nächsten Mal.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.